Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu diesem zweiten Vertiefungsvortrag mit dem Titel Fake News in den 1840ern, die Story der Himmelfahrtsgewänder. Und ich war gerade noch beschäftigt mit dem Lesen der New York Times. Letztlich ist es so, dass wir uns auf diese Medien, die uns einen Blick auf die Welt ermöglichen und berichten, was in der Welt da draußen geschieht, dass wir uns auf diese Medien verlassen müssen, weil 99,9% der Informationen, die sie uns geben, aus der Welt da draußen können wir nicht nachprüfen. Also müssen wir irgendwo hoffen, dass man es gut mit uns meint und wirklich die Informationen weitergibt, wie sie zutreffend sind und in einer Weise weitergibt, dass sie auch den Fakten der Realität entspricht. Wir hoffen daher, dass man es gut mit uns meint und nicht vielleicht Böses im Schilde führt und womöglich uns noch manipuliert oder beeinflussen möchte. Aber dazu vielleicht später mehr. Gehen wir zurück in die alte Zeit. Die Milleriten haben damals das ganze öffentliche Denken beeinflusst. Darüber lesen wir: Solche, die den Einfluss des Millerismus auf solche beschränken, die seine Zeitrechnung angenommen haben, tun schlecht in ihrer Einschätzung über deren Einflussbereich. Es hat das ganze öffentliche Denken von New England beeinflusst. Das heißt mit anderen Worten, ihre Botschaft war das beherrschende Thema ihrer Zeit. An anderer Stelle lesen wir: Die Adventbotschaft ist das beherrschende Thema in diesem Lande. Die Zeitungen enthalten häufig Abhandlungen über Herrn Miller. Viele Berichte wurden in Bezug zu ihm verbreitet. Manche sagen, er und viele andere haben Ungläubige umgekehrt. Das heißt, Tausende haben zu dieser Zeit Ausschau gehalten nach der Wiederkunft Christi. Und darunter waren Prediger aller Denominationen. Es haben sich sogar ganze Dörfer, lesen wir, bekehrt. Schauen wir da mal rein. Tausende, heißt es, halten nun Ausschau nach dem Kommen des Herrn und glauben, dass es nahe bevorsteht. Und Pastoren sämtlicher Denominationen geben nun den Mitternachtsruf. Der Mitternachtsruf hat solch kraftvolle Resultate in einigen Gebieten unseres Landes erzielt, dass sogar ganze Dörfer sich zu dem Herrn umgekehrt haben. Und einigen war dieser gewaltige Einfluss wohl nicht recht. Und deswegen wurden teilweise Gerüchte gezielt gestreut, und zwar durch die Medien der damaligen Zeit. Diese Gerüchte haben vor allem William Miller und Joshua Himes betroffen. Deswegen musste sich Miller beispielsweise rechtfertigen aufgrund der Gerüchte. Und er sagt, ich habe eine Frau und 8 Kinder. Ich habe Grund zur Annahme, dass sie alle Kinder Gottes sind und meinen Glauben teilen. Ich besitze eine kleine Farm in Lowhampton, New York, und meine Familie versorgt sich damit. Ich schulde niemanden etwas. Ich habe in den letzten 12 Jahren mehr als $2,000 meines Besitzes verbraucht, neben dem, was Gott mir durch Freunde für diese Sache gegeben hat. Das heißt, aufgrund der Unterstellung ist Miller hier genötigt, das letzte Hemd auszuziehen und selbst auch Rechenschaft über sein Bankkonto zu geben. Und die Frage ist, worin lag denn sein Verbrechen? Vielleicht darin, dass er die Bibel gepredigt hat? Ich nehme den Himmel und euch, meine Brüder, als Zeugen, dass ich niemals etwas gelehrt habe, das euch dazu gebracht hätte, irgendeinen Teil der Schrift zu verwerfen. Ich habe niemals vorgegeben, etwas zu predigen außer der Bibel. Ich benutze keine Träume, keine Visionen, außer denen, die in dem Wort Gottes enthalten sind. Auch bekräftigt und bekundigt er, dass er niemals das Ziel hatte, selbst eine neue Gemeinde zu gründen. So sagt er, ich habe niemanden geraten, sich von der Kirche, zu der er gehört, zu trennen, außer wenn er von seinen Brüdern hinausgeworfen wurde oder religiöse Privilegien verwehrt wurden. Ich habe niemals beabsichtigt, eine neue Glaubensgemeinschaft zu gründen. Ich habe in 12 Jahren um die 4.500 Vorträge gehalten und mindestens zu 500.000 Menschen gesprochen. Miller sagt zudem, dass er letztlich durch all diese Dinge doch gar keine Vorteile gehabt hat. Und letztlich hat er durch seinen Dienst sogar seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt und geopfert. Ich habe meine Konstitution verloren und meine Gesundheit ruiniert. Und all das wofür? Dafür, dass ich vielleicht das Mittel sei, einigen zur Errettung. Die Medien haben ihr Bild von Miller angefertigt und dieses Bild verbreitet durch die Medien. Und Menschen, die nur sich auf die Medien, weil sie ja viele Dinge gar nicht nachprüfen konnten, verlassen haben und dann mit diesem William Miller im echten Leben, in der Realität gestoßen sind, waren häufig überrascht, weil ja dieser Miller in der Realität so ganz anders war, als die Medien ihn dargestellt hatten. Menschen aus der Welt, die uns Predigen gehört haben, heißt es, berichten uns, dass Herr Miller ihnen falsch dargestellt wurde. Was immer seine Gegner über ihn auch sagen mögen, seine Lehre, sind sie nicht imstande, durch die Schrift zu widerlegen. Wir haben Befürworter unserer Lehren in den Kreisen der Hohen und Niedrigen. Das heißt letztlich, weil sie argumentativ ihnen nicht entgegnen konnten, denn ihre Verkündigung des Gerichtes, welches 1844 stattfinden sollte, war biblisch. Dagegen konnten sie nichts einbringen. Und deswegen haben sie von Gerüchten Gebrauch gemacht und diese gestreut. Und die Menschen haben gemerkt, dass diese beiden Realitäten, der Bericht in den Medien und dem, was sie selber, was sie überprüfen konnten, gesehen haben, nicht zusammenpasst. Das Ziel der Medien war also ein Bashing der Milleriten. Bashing kommt aus dem Englischen, bedeutet so viel wie einen heftigen Schlag verpassen. Also wirklich jemanden ganz bewusst verunglimpfen und die Milleriten letztlich als Unvernünftige darzustellen. Ist es heute nicht ähnlich? Gebrauchen und missbrauchen die Medien heute nicht vielleicht ebenfalls ihre Macht, die sie haben, weil sie imstande sind, durch das, was sie niederschreiben, das Denken einer ganzen Gesellschaft, womöglich das Denken einer ganzen Welt zu manipulieren? Wird heute nicht von Etiketten Gebrauch gemacht, indem man Menschen einfach eine Etikette verpasst und sagt, na, dieserjenige ist ein Radikaler oder er ist ein Andersdenker oder er ist ein Gefährder und der neueste Schrei ist, er ist ein digitaler Brandstifter. Und was erreicht man letztlich dadurch? Man erreicht, dass in dem Moment, wo man Menschen in eine gewisse Kaste schiebt, man den Argumenten nicht mehr zuhören möchte und sie dadurch zum Schweigen bringt. Ach, du gehörst doch zu denen, na, auf dich brauche ich doch gar nicht hören. Daher, was sind die Medien heute noch wert? Können wir uns wirklich auf sie verlassen? Ist uns nicht häufig aufgefallen, dass die Dinge gar nicht so sind, wenn wir sie nachgeprüft haben? Und dass womöglich hier einige ihre Macht missbrauchen, um wirklich das Denken der Bevölkerung zu lenken, sollten wir nicht uns vielleicht wirklich einzig auf Gottes Wort verlassen? Auch wird Gebrauch gemacht neben den Etiketten von stumpfen Wiederholungen, sozusagen als Konditionierung des Gehirns, weil man weiß, wie absurd ein Punkt auch sein mag, sofern er häufig genug wiederholt wird, wird er irgendwann als wahr angenommen. Auch sind uns die sozialen Netzwerke bekannt dafür, dass sie mittlerweile einen Verhaltenskodex vorgeben. Das heißt, darüber sollen dann Desinformationen unterbunden. Und sofern du Dinge verbreitest, die als Desinformation, als falsche Information von irgendjemand, der wem auch immer, wir kennen diese Leute gar nicht, eingestuft wird, dann kann auch schon mal dein Kanal, dein Profil, dein Account gesperrt, gelöscht werden. Du bekommst ein paar Strikes und dann war es das mit deinem Internetauftritt. Die Lösung scheint daher für viele entweder sich selbst zu zensieren oder von anderen zensiert zu werden. Und es scheint so, als wäre ein kritisches Hinterfragen nach den Dingen, wie sieht es denn eigentlich dahinter aus und was sind die wahren Ursachen, als wäre solch ein kritisches Hinterfragen nicht mehr möglich. Das heißt, eine abweichende Meinung mögen einige sagen, die vielleicht sagen, na, wir leben ja noch nicht in einer Diktatur, da landest du für eine abweichende Meinung, womöglicherweise im Gefängnis. Bei uns ist es so, wenn eine abweichende Meinung geäußert wird, die nicht genehm, die nicht geliebt ist, dass man uns vielleicht nicht ins Gefängnis steckt, aber wir Benachteiligungen erleiden müssen. Das heißt, auf einmal ist es mit deiner Karriere hin, mit deinen Aufstiegschancen ist es hin, mit deinem Ruf in der Gesellschaft, weil dein Name in der Presse durch den Kakao gezogen wird, ist es dahin. Kann man so nicht auch Menschen bestrafen? Ganz nach dem Motto, bestrafe einen und erziehe Hunderte? Denken wir selbst an China, wo gerade ein Pilotprojekt, das sogenannte Social Credit System, läuft. Und da werden Punkte vergeben für wünschenswertes Verhalten in deinem Leben und Punktabzug für sogenanntes negatives Verhalten. Es gibt beispielsweise Pluspunkte, wenn du Geld spendest. Oder auch Pluspunkte, wenn du Blut spendest. Oder auch wenn du in den sozialen Netzwerken die Regierung lobst. Minuspunkte gibt es, wenn du die Steuern nicht rechtzeitig zahlst oder gegen Gesetze, gegen Verordnungen verstößt. Oder wenn du dich gegen die Regierung auflehnst. Da ist nichts groß mit Protesten und auf die Straße gehen und mit der freien Meinungsäußerung. Auch wenn du Falschinformationen verbreitest, bekommst du Minuspunkte. Und je nachdem, welchen Punktestand du erreichst, hat dies Konsequenzen. Dann wirst du bevorteilt oder benachteilt vom System. Beispielsweise bekommst du bei zu wenig Punkten Reiseverbote. Es beläuft sich mittlerweile im Millionenbereich von Chinesen, die nicht imstande waren, ihr Zugticket oder ihr Flugticket zu kaufen, weil der Punktestand, in welcher Welt leben wir eigentlich, nicht mehr ausgereicht hat. Oder deine Internetgeschwindigkeit wird gedrosselt, weil der Punktestand zu gering ist. Oder du musst höhere Steuern zahlen. Was ist hier los? Letztlich war Miller klar, dass sein Los die Verfolgung wäre. Ich bin erfreut, heißt es, dass ich für wertvoll geachtet wurde, Verfolgung und Verleumdung für die Wahrheit zu erdulden. Das heißt, mit anderen Worten, der Spott gehörte sozusagen mit dazu. Miller musste indes viel Spott einstecken. So wurden beispielsweise Handzettel von Unbekannten verteilt. Es war in Washington D.C. im Jahre 1843. Und auf dem Handzettel wurde William Miller als Sprecher am Patentamt angekündigt. Dort sollte er auf den Treppen zu den Menschen sprechen. Circa 5.000 bis 10.000 Interessierte von seinen Worten sind gekommen und haben die Straße gefüllt. Das Problem war aber, dass Miller nie gekommen ist, denn es war nichts als ein übler Scherz. Auch wurde Miller gebraucht zur Verkaufsförderung. So kursierten mehrere Werbungen in ihrer Zeit in den Zeitschriften. Danach war in einer Werbung ein Engel, ein fliegender Engel abgebildet. Und dieser trug ein Banner mit der Inschrift, die Zeit ist gekommen. Und dies war eine Parodie auf die erste Engelsbotschaft, wo es ja heißt, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und jetzt fragen wir uns ja, wofür war denn die Zeit gekommen laut dieser Werbung? Sie war gekommen für den Kauf irgendeines Medikamentes XY. Eine andere Werbung warb mit dem Slogan, das Ende der Welt. Eine weitere Werbung mit dem Slogan, das zweite Kommen. Und dies waren nichts als Blickfänger für die Menschen, um auf die Werbung aufmerksam zu machen. Und dann folgte die Werbung. In dem einen Fall war es für Lutschtabletten, in dem anderen Fall für Zigaretten. Diese könnten sozusagen jetzt noch genossen werden, solange die Zeit anhält. Miller störte das alles, letztlich nicht sonderlich. Denn sein Argument kam aus der Schrift. Denn wir lesen im 2. Korinther und dort heißt es in Kapitel 13, Vers 8, denn wir vermögen nichts wider die Wahrheit, sondern nur etwas für die Wahrheit. Das heißt, letztlich würden selbst durch diese Dinge die Menschen auf die Wahrheit und auf die Botschaft der Milleriten aufmerksam werden. Auch kamen in ihrer Zeit Karikaturen auf. So wurde beispielsweise, wie hier dargestellt, die Vorbereitung der Milleriten auf das Ende dargestellt. Zu sehen ist ein Millerit. Und er ist ausgestattet mit dem, was man im Leben, könnte man etwas scherzhaft sagen, braucht, nämlich mit Schinken, mit Käse, mit Cognac, mit Zigaretten und mit Eis. Auch hatte er einen Hut und einen Fächer gegen die Hitze, denn es ging ja auf das Ende der Welt zu, da kann es schon mal heiß werden. Auch hatte er bei sich ein kleines Buch mit dem Titel Miller. Er sitzt in dieser Szene in einem Safe. Genauer gesagt in einem Salamander-Safe. Und wenn wir auf die Außenschrift rechts schauen, sehen wir, dass dieser Safe ein Patent für Feuersicherheit hat. Der Sage nach wären Salamander imstande, große Hitze und Feuer zu überstehen. Der Millerit sitzt in diesem Safe mit dieser typischen Edgy-Badge-Handgestik nach dem Motto, das Ende kann kommen, denn ich bin bereit. Das Problem war, wir sehen ganz unten das Datum für dieses Ende und dieses Datum war falsch. Es war das Ergebnis schlechter Gerüchte. Danach würden die Milleriten ihren Herrn angeblich für den 23. April avisieren. Diese Gerüchte, und dies zeigt, wie machtvoll Gerüchte sein können, die über die Presse auch verbreitet werden. Diese Gerüchte haben sich sogar bis nach Chile rumgesprochen. Und dort wurde Christus für den 23. April erwartet und regelrechte Völkerwanderungen an diesem Tag in Erwartung der Wiederkunft Christi ausgelöst. Eine weitere Karikatur betrifft Joshua Himes. Und das, was verbreitet wurde, war, er würde sich an der Bewegung bereichern. Wir lesen ganz oben den Titel der große Aufstieg des Tabernakels von Miller. Darunter heißt es Miller in seiner Herrlichkeit, Heilige und Sünder in einer großen Versammlung. Darunter sah man dann den Bostoner Tabernakel. Himes war ja Prediger einer Gemeinde in Boston. Also das soll seine Gemeinde darstellen. Und dieser Tabernakel wurde aus dem Fundament gerissen und steigt nun mit der Wolke auf. An dem Tabernakel hingen einige Milleriten und ihr Halt bei Betrachtung scheint eher sehr fragil. Links oben sehen wir einen Korb herumschaukeln vom Himmel, der mit allerlei Vorräten gut gefüllt ist. Auf der unteren Bildhälfte sehen wir eine große Menge zu sehen. Und diese befindet sich auf den Straßen von Boston und schaut dieser Szene entgegen. Und diese Menschen sind außer sich. Wir sehen auch eine Bühne und wir sehen, dass diese Bühne noch in der Welt verankert ist. Und Himes steht auf der Bühne. An der Seite der Bühne sehen wir die Namen einiger milleritischer Zeitschriften. Diese wurden ja von ihm ins Leben gerufen. Um Himes herum sehen wir Geldsäcke. Und Himes greift aufwärts, aber er kann nicht entfliehen, weil wer steht neben ihm? Der Teufel, der nach ihm greift mit den Worten, Joshua, du musst bei mir bleiben. Mit anderen Worten, Joshua, du hast doch mein Werk, das Werk des Teufels vollrichtet. Wir haben uns beide hier bereichert. Was willst du gen Himmel gehen? Und dies war eine Anspielung auf die Vorwürfe, nachdem Himes der große Verdiener sei, und zwar durch das Drucken zahlreicher Zeitschriften. Somit finden wir Karikaturen in ihrer Zeit, wir finden offenen Spott und wir finden aber auch Gerüchte, die in dieser Zeit verbreitet wurden. Und ein Gerücht erstaunlicherweise hat sich über die Jahrzehnte bis in unsere heutige Zeit gehalten. Und zwar die Auffassung, dass die Milleriten Himmelfahrtsgewänder getragen hätten. Gehen wir dem doch mal etwas genauer auf die Spur und schauen, was es mit diesen Vorwürfen letztlich auf sich hat. Wir müssen sagen, dass es dafür überhaupt keine Fakten gibt. Das Einzige, was dafür spricht, sind Gerüchte. Und nach dem Inhalt der Gerüchte würden die Milleriten auf den Dächern warten, dort gehüllt in Himmelfahrtsgewändern gekleidet sein und auf die Entrückung warten, sozusagen hoffend auf etwas Vorsprung, weil sie ja schon auf den Dächern sind. Und was ist da dran? Anfang 1843, versuchen wir uns mal dieses Jahr zu merken, kam diese Story erstmals in der Presse auf. Und zahlreiche Zeitschriften berichteten auf einmal davon. Die Karikatur, die wir oben sehen, ist aus dem Jahre 1901. Und das Thema und das, was dadurch untersucht wurde, lautete da: Aberglaube war schon immer weit verbreitet. Selbst im Jahre 1901 nahm man auf diese Behauptung, auf diese Gerüchte Bezug. Nach den Gerüchten hätten die milleritischen Leiter dazu angewiesen, diese Himmelfahrtsgewänder zu tragen. Aber das Problem, und jetzt kommen wir zu den Fakten, unabhängig von dem, was die Presse, was die Medien berichteten, war, dass von solchen Instruktionen überhaupt nichts, also 0,0% bekannt ist. Und die Milleriten, wenn sie dazu wirklich geraten hätten, hätten sich darum nicht und dafür nicht geschämt, weil sie hatten für alles, was sie getan haben, gute Gründe. Und sie hätten dann dazu eingestanden und nicht versucht, es zu verheimlichen. Und der Punkt ist der, dass die Gläubigen unmöglich selber auf die Idee hätten kommen können, diese Himmelfahrtsgewänder zu tragen, weil solch ein Kleidungsstil damals komplett untypisch war. Auch ist es so, dass, wenn sie einheitlich hätten handeln haben wollen, eine Anleitung nötig gewesen wäre. Aber die Milleriten lebten weit voneinander verstreut. WhatsApp und Co. gab es damals noch nicht, über das man sich hätte austauschen und absprechen können. Und die Zeitschriften frei waren von solchen Anleitungen. Das heißt, daran finden wir überhaupt nichts. Also wie soll das dann möglich gewesen sein? Die Zeitschriften haben sich sogar noch vielmehr aktiv davon distanziert. Und exemplarisch lesen wir nun aus dem Frühjahr 1843, und da heißt es: Diese Geschichte über die weißen Gewänder ist pure Erfindung und wurde irgendwo in Massachusetts entworfen. Auch Josiah Litch distanziert sich als Millerit davon. Lesen wir auch ihn exemplarisch. Hier heißt es: Die wirklich haltlosen und ebenso lächerlichen Geschichten über die Himmelfahrtsgewänder und das Hinausgehen auf die Friedhöfe und das Klettern auf die Dachspitzen der Häuser wurden wieder und wieder von der Kanzel und der Presse wiederholt, bis die breite Öffentlichkeit von ihrem Wahrheitsgehalt überzeugt war. Und hier ist ein wichtiger Punkt. Denn der Hintergrund zu dieser Distanzierung von Litch ist der, dass wir gerade eine Passage aus einem Artikel von Litch gelesen haben, den Litch geschrieben hat über die Entwicklung der Adventbewegung. Und dieser Artikel wurde veröffentlicht in sämtlichen milleritischen Zeitschriften im Frühjahr 1844. Und die Zielgruppe dieses Artikels waren die Interessierten an der biblischen Prophetie. Und dieser Artikel hat auch das Zitat, was wir gerade genannt hatten, enthalten. Das heißt, sofern die Himmelfahrtsgewänder in ihrer Zeit Allgemeinwissen gewesen wären, dann hätten sich doch die Milleriten dem Spott ausgesetzt, wenn sie mit diesem Artikel sich davon distanzieren, aber jeder gewusst hätte, das ist doch nicht wahr, was sie im Artikel schreiben, aber wir wissen es doch besser. Das heißt, sie hätten noch dann keinen Interessierten mit ihrem Artikel über die Adventbewegung mehr erreichen können, weil jeder gewusst hätte, die Milleriten sind Lügner. Sie verbreiten hier falsche Aussagen. Auch in einem weiteren Artikel distanzieren sich die Milleriten von dieser Geschichte. Und dieser trägt die Überschrift Die Fiktion über die Himmelfahrtsgewänder. Darin heißt es, eine Vielzahl von Menschen wurde durch solch primitive Unwahrheiten dazu gebracht, sich eine Meinung hinsichtlich eines Themas mit solcher Tragweite zu bilden. Es wurden große Belohnungen ausgesprochen für das Finden eines Himmelfahrtsgewandes, also selbst für das bloße Finden eines Gewandes. Doch es gingen keine Hinweise ein. Warum? da es keine Hinweise gab. Das heißt, die Grundlage dieser Stories waren nie Beweise, sie waren immer nur Gerüchte. In dem Moment, wo man also geprüft hat, ist aufgefallen, das ganze Kartenhaus fällt in sich zusammen. Wie viele der Stories, die wir heute in den Medien finden, würden auch, wenn wir genauer nachprüfen würden und nach den Ursachen, den wahren Hintergründen uns Ausschau halten würden, ebenfalls zusammenbrechen wie ein Kartenhaus. Folgende Berichte sind exemplarisch. Hat es sich nicht bereits rumgesprochen, dass die Gläubigen dieser Lehre sich weiße Gewänder fertigten? Oder an anderer Stelle heißt es, wir haben von unbestreitbarer Quelle erfahren, dass die Milleriten sehr damit beschäftigt sind, sich ihre weißen Gewänder zu fertigen. In einer anderen Zeitschrift hieß es, die Zeitschriften berichten einmütig, dass die Milleriten sich mit weißen Gewändern eingedeckt haben. An einer anderen Stelle, wir sind uns sicher. Oder auch, man sagt. Was ist denn das für ein Wahrheitsgehalt? Was ist denn das für ein Bezug zu der Faktenlage? Der Inhalt der Gerüchte war, dass die Milleriten sich diese Gewänder gefertigt und sich mit ihnen eingedeckt hätten. Es wurde interessanterweise nie behauptet, dass irgendjemand mit diesen Gewändern wirklich gesehen wurde. Wir müssen bedenken, damals gab es keine Presseagenturen, es gab keine Nachrichtenagenturen, es gab keine Fotografen und es gab nur wenige Reporter verstreut hier und dort. Und deswegen wurde Bezug genommen auf, es wurde berichtet, wir wurden unterrichtet, man sagt oder sogar heißt es teilweise, es wird gemunkelt. Das heißt, der Ablauf war folgender, die Presse hört etwas. Die Presse druckt dann das Gehörte oder das, was nun mal gerade geredet wurde in der Bevölkerung ab, verbreitet es damit über das ganze Land und das Land nimmt es dann als bare Münze und womöglich beziehen sich dann noch andere Zeitschriften auf diese Presse. Daher ist auch folgender Artikel typisch für ihre Zeit und er berichtet über die Milleriten. Wir waren zwar nicht auf einer ihrer Versammlungen, aber solche, die auf ihren Treffen anwesend waren, versichern uns, dass es entsetzlich war. Und das ist dann die Basis für unsere Vorstellungen bis heute. Aber das Problem ist, es gibt gar kein Fundament. Das, was man als Fundament bezeichnen könnte, ist extrem fragil. Folgender Zeitungsartikel ist ebenso fragil. Wir lesen aus der Philadelphia Paper. Es scheint, dass sich eine Gruppe von milleritischen Neubekehrten vor ein paar Nächten in Himmelfahrtsgewändern gekleidet hat und auf einen der Kirchtürme in Utica, New York gestiegen ist, um gespannt das große Ende abzuwarten. Und wir fragen uns, wer oder was ist denn die Autorität für diese Aussage? Ist es die Luft, wenn es heißt, ja, es scheint so? Also, da scheint kein Reporter anwesend gewesen zu sein. Es scheint nicht mal Augenzeugen existiert zu haben. Es scheint nicht mal irgendjemand da gewesen zu sein und nicht mal irgendein streunender Hund, sondern es scheint einfach so. Viele Zeitschriften hatten berichtet über die milleritischen Zeltversammlungen aus dem Jahre 1843 und zwar mit detaillierten Beschreibungen. Und der Punkt ist der, dass in diesen Berichten nicht ein einziges Mal die Rede ist von irgendwelchen weißen Gewändern. Eine andere Zeitschrift berichtet über Vorgänge aus der Region Providence. Das war in Rhode Island in New England. Und hier wurden angeblich Milleriten mit Gewändern gesichtet. Schauen wir uns das doch mal an. Am 23. April 1843 liefen etliche Milleriten auf den Straßen und Feldern dieser Stadt den ganzen Tag in ihren Himmelfahrtsgewändern, durchgenässt von Kopf bis Fuß herum, ihren Erlöser erwartend aus den schüttenden Wolken. Hier wurden angeblich jetzt wirklich mal weiße Gewänder gesehen. Aber das Problem ist, dieser Bericht kann unmöglich wahr gewesen sein, denn dieses Datum, der 23. April, war völlig unbekannt unter den Milleriten. Auch hatten sich die milleritischen Zeitschriften im Vorfeld von diesem Datum distanziert, aber die weltlichen Zeitschriften haben weiterhin darauf Bezug genommen. Das heißt, diese Berichte und diese Karikaturen waren typisch für jene Zeit, wo der Gegner frei heraus verspottet wurde. Bedenken wir, dass es heute gar nicht möglich wäre, weil heute neigen wir ins andere Extrem zu gehen. Heute ist alles, was du sagst, wo man noch bis gestern hätte meinen können, es gibt eine freie Meinungsäußerung, ist sofort ein Angriff auf irgendjemandes anderen Rechte. Und dann ist es bereits irgendein Hass. Das heißt, man spricht dann vom Hassposting, wenn du irgendwas gesagt hast. Deswegen brauchen wir auch Anti-Hass-Gesetze. Aber der Punkt ist doch der, dass Hass eine Sache des Herzens ist. Die muss ich mit Gott vereinbaren und klären, wenn ich im Herzen schlecht über jemanden denke. Da kann doch der Staat nicht kommen und mir jetzt Hass verbieten. Der Staat kann dann kommen, wenn dieser Hass zu einer Straftat wird. Das ist dann Aufgabe des Staates. Aber Kirche und Staat sind doch zu trennen. Auch ist alles heute sofort Hetze und man spricht von, ja, das ist eine Beleidigung oder auch eine Fehlinformation, Fake News. Womöglich ist das, was du sagst und deine Sicht auf die Welt, eine Verschwörung. Das heißt, wo kommst du hin, dich darüber offen zu äußern? Jemand äußerte, dass wir letztlich in einer Zeit leben, in der wir eine kontinuierliche Einengung des Debattenraums erleben. Das heißt, das, was du sagen kannst, wird immer geringer, ohne nicht Probleme zu bekommen. Denken wir auch an das Netzwerkdurchsuchungsgesetz, wo strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden gelöscht werden müssen. Ja, strafbare Inhalte, auch das wird immer kleinlicher angewendet. Selbst schon die freie Meinungsäußerung wird unterbunden. Die Wahrheit hält einer Prüfung stand. Das heißt, die Wahrheit, sie fürchtet sich nicht vor einer gründlichen Untersuchung, weil eine gründliche Untersuchung vielmehr noch stärker hervorhebt, dass das wirklich die Wahrheit ist. Nur jemand, der etwas im Schilde führt und wo eine gründliche Untersuchung ergeben würde, dass es gar nicht die Wahrheit ist, solch jemand muss von solchen Mitteln Gebrauch machen, dass man eigentlich nichts mehr sagen darf. Teilweise anerkannte die Presse den fehlenden Wahrheitsgehalt. So lesen wir, die Geschichte der weißen Gewänder stellt sich nun als das heraus, was wir annahmen, dass es das sei, als wir davon erstmals hörten, einen Scherz von Christen erfunden, um Verachtung über solche zu bringen, die an das zweite Kommen glauben. Ihren christlichen Gegnern scheint jeder Weg recht zu sein, den Milleriten zu schaden. Sie sagen sie frei und offen heraus, dass diese Berichte nur erfunden sind. Und wir haben im Folgenden ein Beispiel, wo Heims mal nachgehakt hat und sich erkundigt hat, was denn eigentlich diese Berichte sollen. Und das Ergebnis war, dass dann die Zeitschrift ermittelt und wiedergegeben hat, dass es die Behauptungen selber nicht ernst genommen hat. Die Vorgeschichte dazu war folgende. Die Zeitschrift hatte über die weißen Gewänder berichtet und zugleich auch über William Miller, der sich wohl bei seiner Datierung des Weltendes vertan und um 1000 Jahre es nach hinten hätte datieren müssen. Und dann hat Heims den Herausgeber kontaktiert, was da los ist, woher diese Behauptungen kommen. Und dann heißt es, ich kontaktierte den Herausgeber Mr. D. Hale heute, der mir versicherte, dass dies, also das mit den weißen Gewändern und des angeblichen Rechenfehlers von Miller, in der Abendausgabe der Zeitschrift veröffentlicht wurde, ohne das Wissen oder die Zustimmung der Herausgeber. Und dass es von einem der Schreiber des Büros als ein Scherz gemeint war. Und der Punkt ist hier der, dass dieser Artikel einer der ersten über die Himmelfahrtsgewänder war. Wir erinnerten uns zurück, dass diese Berichte 1843 begannen. Und Heims erfährt hier auf Nachfrage, dass das nur ein Scherz war. Aber der gewöhnliche Leser, der wird nicht nachgehakt haben. Und auf solche Quellen haben sich dann andere wiederum bezogen und so wurde die Sache verbreitet. Teilweise gaben die Gegner die Diffamierung sogar direkt zu. The Advent Herald berichtete im Sommer 1844 von einem Gegner der Adventbewegung, der die lächerliche Geschichte mit den Himmelfahrtsgewändern weit verbreitete. Später berichtete er, dass der einzige Grund, warum er diese abstrusen Geschichten verbreitete, ja, welcher war denn das? Der sei, dass der vorherige Versuch, die Milleriten durch das Schreiben eines sachlichen Buches zu widerlegen, nicht fruchtete. Diese Stories fanden teilweise sogar auch in Zeitungsrubriken ihren Widerhall, die überschrieben waren mit Our Weekly Gossip, also so viel wie unser Klatsch und Tratsch, Tratsch der Woche. Darunter fällt auch Folgendes, nämlich die Geschichte von einem Mann, der dort genannt war, der mit einem Gewand gekleidet auf den Baum geklettert ist. Und hier wartete er auf das Ende der Welt. Aber leider, ist er dann vom Baum gefallen und hat sich nicht den Knöchel, sondern das Genick gebrochen. Und die Botschaft war durch diesen Bericht, dass die Milleriten ja eigentlich schwachsinnige Leute sind. Das Erstaunliche ist, dass dieser Mann sich dann erholt hat von seinem Genickbruch. Er ist damit der Erste in der Menschheitsgeschichte, der sich davon erholen konnte. Man kann es eigentlich gar nicht anders fassen als mit etwas Ironie. Und dann andere Zeitschriften von diesem gleichen Mann berichtet haben. So lesen wir: Es ist zwar verrückt, aber der Bericht über den Tod wurde von dem Portsmouth Journal widersprochen und wurde seither sogar durch einen Brief von dem Mann selbst als falsch bewiesen. Das heißt, der Mann mit dem Genickbruch angeblich, ja, so viel zum Wahrheitsgehalt der Medien, ist es hoffentlich heute anders, erfährt über die Presse von seinem eigenen Tod. Ja, das ist schon nicht schlecht. Kontaktiert daraufhin die Presse und bittet um einen Korrekturwunsch, weil er lebt doch noch und dem Genick geht es auch eigentlich ganz gut. Und das ist ein Paradebeispiel für den Wahrheitsgehalt ihrer Zeit. Auch andere Berichte waren unwahr. Beispielsweise Berichte über angebliche Unruhen. Diese wurden, so wurde berichtet, von den Milleriten ausgelöst. So heißt es, in Boston sind die Szenen im Hinblick zu dieser Täuschung des Millerismus zugleich schmerzhaft und boshaft. Die Post informierte uns, dass die Aufregung, die durch die Gläubigen der Milleriten an ihrem Gotteshaus verübt wurden, zum Samstag so sehr anstieg, dass ihre Urheber so beunruhigt wurden, dass sie ihren verblendeten Anhängern, man achte auf das Framing, mitteilen mussten, dass es keine weiteren öffentlichen Versammlungen mehr geben würde und sie in ihre Heime zurückkehren sollten. Nach dem Bericht war es also so, dass durch die Aufregung der Milleriten und unter den Milleriten eine Auflösung der Versammlung nötig war. Jetzt fragen wir uns, was ist wirklich geschehen? In Wirklichkeit wurden diese Unruhen nicht von den Milleriten ausgelöst, sondern durch die Leute vor der Kirche. Ja, erstaunlicherweise erfahren wir von denen in den Zeitungsartikeln nichts. Die Vorgeschichte war, dass bereits am Samstag ein Mob in die Kirche eingedrungen war und die Polizei deswegen angerückt ist und den Mob aufgelöst hat. Am Sonntag kam es dann erneut zu einer Mobbildung und die Milleriten haben sich daraufhin aufgrund des Mobs draußen dazu entschlossen, die Versammlung aufzulösen, um Ausschreitungen zu vermeiden. Das war die wahre Geschichte. Die Zeitungen drehten es dann einfach um und sie haben behauptet, ja, die Milleriten seien durch die Predigt so sehr in Ekstase geraten, dass eine Auflösung nötig war. Aber der Pöbel da draußen vor der Tür wird mit keinem Wort, mit keiner Silbe erwähnt. Dass der Pöbel die Fensterscheiben eingeschlagen hat, draußen ein Lagerfeuer veranstaltet hat vor der Kirche, dann römische Kerzen angezündet hat, um eine unheimliche Atmosphäre zu erzeugen und zu Unruhen und Verwirrung angestiftet hat, davon wird uns nicht berichtet. Wir sehen, wie weit die Fiktion von der Realität war. Gut ist daher, wer sich nicht nur auf die Medien verlässt, sondern selber prüft unter dem Fokus und der Brille von Gottes Wort. Denn wir wissen, dass die Zeit, in der wir leben, böse ist. Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also wollen wir wirklich annehmen, dass all diese Menschen, die an diesen Schalthebeln sitzen und berichten dürfen und entscheiden dürfen, was berichtet, dass sie alle Gutes im Schilde führen, ihre Macht nicht ausnutzen und missbrauchen? Letztlich wurden daher die Menschen, wenn sie dann wirklich mal auf diesen milleritischen Treffen waren, immer wieder überrascht. So auch beispielsweise folgender Reporter. Er besuchte ein milleritisches Treffen. Wir nutzten die Gelegenheit, heißt es, und besuchten ein Treffen der Milleriten in dieser Stadt, um Zeugen der Vorgänge dieser fanatischen Personen zu werden, die dieses Treffen besuchten, aber wurden überrascht über die offensichtliche Verstandeskraft und tatsächliche Anständigkeit dieser Glieder. Die Reden wurden in einer ruhigen Art gehalten und waren sogar reich an Argumenten. Das heißt, dieser Reporter war ganz überrascht, weil die Realität, wie er sie glaubte, dass sie real wäre, mit der wirklichen Realität nichts gemein hatte. Nun auch ein Bericht über einen Besuch im großen Zelt. Was wird uns denn darüber berichtet? Letzten Abend besuchten wir eine Versammlung in dem großen Zelt. Und jetzt der Bericht, wenn der größtmögliche Anstand, gewissenhaftes Lesen, Erklärung der prophetischen Schriften, die Aufrichtigkeit und Treue der Sprecher, die Abwesenheit von aller Selbstsüchtigkeit und Torheit, darauf hat man geachtet. Gegenstand des Interesses der Leute von Louisville sind, wie bitte? Empfehlen wir einen Besuch in diesem Zelt. Diese Männer haben keine gewöhnliche Botschaft. Sie verdienen es, gehört zu werden, und wir hoffen, dass dies geschieht. Auch die gewöhnlichen Leute waren überrascht. Im Folgenden eine gewisse Sarah T. Bolton aus Indianapolis. Und sie schreibt über einen Bruder Stevens, er war Millerit, der in ihre Stadt kam, um zu predigen. Und sie schreibt folgenden Brief, der in einer milleritischen Zeitschrift dann veröffentlicht wurde. Da heißt es, durch die öffentliche Presse wurden uns die Gläubigen an das zweite Kommen als eine Gruppe geblendeter Fanatiker dargestellt, die besser in einer Irrenanstalt untergebracht wären als in der Gesellschaft. Es wurde davon berichtet, dass sie Himmelfahrtsgewände angefertigt hätten, in denen sie dann ihrem Erlöser begegnen wollten, und dass das Geheule dieser verblendeten Kreaturen über mehrere Meilen gehört werden könnte. Du musst dir jetzt die Realität, meine Verwunderung vorstellen, als ich, nachdem ich all das gehört hatte, Bruder Stevens seinen Vortrag halten gesehen habe. Es gab nicht mal den Versuch, Aufregung durch Ansprechen der Gefühle oder der Vorstellungskraft der Leute zu erzeugen. Das heißt, die Fiktion endete in dem Moment der Prüfung. Das heißt, das Ziel der Berichterstattung war, lächerlich zu machen, und eine Zeitschrift berichtet davon. Während der ganzen Zeit der Aufregung um den Millerismus haben wir nur wenig darüber berichtet, denn es schien uns, als wäre der Klatsch, den die Zeitschriften darüber veröffentlichten, das war auch nichts anderes als Klatsch, außerordentlich müßig und nicht selten sogar boshaft. Bisher waren die Bemerkungen in Bezug zu den Gläubigen an die zweite Wiederkunft vorwiegend darauf abgezielt, lächerlich zu machen und sich selbst damit Gutes zu tun. Das heißt, nicht die Milleriten waren das Problem, sondern die Berichterstattung jener Tage war das Problem. Und die Zeitschriften waren teilweise selber überrascht über die Diffamierungen, von denen Gebrauch gemacht wurden gegenüber den Millariten. So lesen wir, auch wenn wir nicht imstande sein werden, die Lehren dieses Gentlemans zu unterschreiben, das ist doch mal eine konstruktive Kritik, sind wir doch überrascht über die Mittel, die gebraucht werden von den Gegnern, um sie niederzuwerfen. Gewiss, alle, die ihn haben reden hören oder seine Werke gelesen haben, müssen anerkennen, dass er ein logischer Denker ist und jemand, der es verdient, mit fairen Argumenten von solchen behandelt zu werden, die andere Auffassung sind. Diese Zeitschrift fordert damit zu einem Fair Play. Und der Artikel fährt dann fort mit der Frage, wer Miller einen Betrüger nennen könnte, nachdem er ihn habe predigen hören und seinen Umgang beobachtet. Und der Artikel gibt dann selber die Antwort. Wir antworten ohne Furcht davor, irgendjemand zu widersprechen. Niemand. Ausrufezeichen. Eine andere Tageszeitung berichtete von einem frisch bekehrten Millariten. Und dieser machte sich im Winter auf, wozu wohl? Für eine Reise von 30 Meilen. Und der Grund der Reise war, dass er vor 13 Jahren $13 einem anderen Mann entwendet hatte. Der Wert nach heutigem Wert wären ca. 900 bis 1000 Dollar. Und er hat sich aufgemacht, um ihm dieses Geld zurückzugeben, weil sein Gewissen erwacht war. Und er hat erkannt, dass es falsch war. Wird nicht auch wir gut tun, wenn da draußen irgendwelche Dinge sind oder in unserem Herzen irgendwelche Dinge, die uns an diese Welt ketten, denen wir mehr Priorität einräumen als Gott, ob es nun monetäre Dinge sind oder irgendwelche anderen Dinge, dass wir diese Dinge in unserem Leben korrigieren, die wir doch auch vor der Wiederkunft Christi leben, um mit guter Zuversicht und Hoffnung auf dieses Ereignis blicken zu können? Der Verfasser fährt dann fort, nachdem er von diesem Fall berichtet hat und schreibt, wenn doch alle Menschen solche Millariten werden könnten und ähnliche Taten der Gerechtigkeit vollbringen würden, was für eine Revolution würde sich über das ganze Land erstrecken. Kommen wir zu unserem letzten Punkt. Bisher wurden die Stories der weißen Gewänder aufgebauscht, aber jetzt würden wir zum 22. Oktober kommen. All diese weißen Gewänder wurden doch für diesen Tag letztlich vorbereitet. Und davor wurde diese Geschichte gestreut und letztlich war sie ohne Details. Schauen wir, was an diesem Tag jetzt wirklich geschehen war. Wir haben, heißt es kurz davor, von Frauen gehört, die in Himmelfahrtsgewändern gekleidet sind und ihren Haushalt hinter sich gelassen haben. Diese sitzen in ihrem Obergemach, manche sogar auf unfertigen Dachböden, um den Himmel so nah wie möglich für die erwartete Ankunft zu sein. Das heißt, wir sehen, wo jetzt kurz vor dem 22. Oktober die Medien erneut nochmal dieses Thema aufwühlen, dass uns keine Details genannt werden. Also Details hinsichtlich des Ortes, hinsichtlich der Zeit, hinsichtlich der Person bleiben aus. Es heißt hier lediglich Frauen. Das heißt, der Artikel war genauso grob, wie die Gerüchte grob war. Es wäre doch die Hammerschlagzeile gewesen, wenn wirklich jemand mit einem Gewand gesichtet worden wäre, dann hätte man doch alle Details hinsichtlich Ort, Zeit und Person genannt. Aber dies blieb aus und das muss es doch verdächtig machen. Das heißt, die Öffentlichkeit wurde jetzt nochmal vorbereitet für den großen Showdown am 22. Oktober, weil dann wären die Dächer, dann wären die Bergspitzen voll von Millariten. Dieses Bild, was wir hier gerade sehen, ist unterschrieben mit den Worten erwartungsvolle Millariten warten auf den Bergspitzen von New Will auf das apokalyptische Ende. Und jetzt aber der Fakt. In Wirklichkeit hat keine einzige Zeitschrift am 22. Oktober von solchen Szenen berichtet. Es wurde noch nicht mal die bloße Behauptung aufgestellt, dass irgendjemand gesichtet worden wäre. Das Schweigen der Zeitschriften an diesem Datum ist das kräftigste Zeugnis dafür, dass die Milleriten am großen Tag keine Himmelfahrtsgewänder getragen haben. Wer das Gegenteil behauptet, zieht die ganz und gar auszuschließende Position in Betracht, dass die Zeitschriften es sich hätten entgehen lassen, den spektakulärsten Höhepunkt der ganzen Millerbewegung, welche das Tragen von Himmelfahrtsgewändern, die auf den Bergspitzen herumgeflattert oder über den Grabsteinen gehangen hätten, sicherlich gewesen wäre, darzustellen. Zuvor wurde ja berichtet, dass Frauen diese Gewänder in ihrem Obergemach hergestellt hätten. Und wir fragen uns, ja, wo sind denn diese Frauen jetzt an dem Tag, wo sie hätten eingesetzt werden können, geblieben? Und es wäre doch ganz und gar überhaupt nicht weiblich, nach dem ersten Probedurchlauf diese jetzt nicht auch zu tragen. Womöglich, heißt es weiter, war die Presse und die Öffentlichkeit so verblüfft über das allgemein stille und undramatische Verhalten der Milleriten, die diesen Tag ganz unspektakulär, und jetzt kommt die Realität, in ihren Gemeinden oder zu Hause verbrachten, dass ihnen so schnell keine gute Geschichte über irgendwelche Gewänder eingefallen ist. Das heißt, sofern auch nur ein Bericht wahr gewesen wäre von davor, hätte der 22. Oktober es offenbaren müssen. Der 22. Oktober hätte die Möglichkeit geboten, breit in der Öffentlichkeit darüber zu berichten. Und die Geschichten, die Zeitschriften hätten voll sein können mit dieser Story. Die Augenzeugen hätten schon in Stellung sein müssen. Endlich könnten alle sehen, was von langer Hand geplant war. Die Realität war aber, dass die Dächer und dass die Bergspitzen leer geblieben waren, weil die Milleriten zu Hause oder in den Gemeinden waren. Und dort hatten sie gewartet und hatten gebetet und den Tag passieren lassen. In einem einzigen Fall war ein Reporter auf einem milleritischen Treffen am 22. Oktober anwesend. Wollen wir doch mal schauen, was er zu berichten habe. Er müsste jetzt Menschenmassen sehen mit Himmelfahrtsgewändern. Dies ist heute der einzige Augenzeugenbericht von einem Reporter. Was würde er berichten? Er würde aus Cincinnati berichten. Den Abschluss aller irdischen Dinge für gestern Abend erwartend und begierig die Auswirkungen solch eines Glaubens auf den Menschen, die diesen Glauben anhangen, auf ihrem letzten irdischen Treffen zu sehen, nahm ich mir die Freiheit, einem solchen Treffen beizuwohnen, wenn ich auch kein Himmelfahrtsgewand anzog, wie es, so war seine Erwartungshaltung, die große Mehrheit der anderen taten. Die Versammelten drinnen und draußen zählten wohl so um die 1500 Personen, sofern ich über die Größe des Gebäudes richtig informiert wurde. Und jetzt kommt die Realität. Ich habe keine Himmelfahrtsgewänder sehen können und schlussfolgerte, dass auch die Gerüchte über die Waggonladung mit Himmelfahrtsgewändern, die dort gestern gesichtet worden seien, unwahr sind. Es herrschte weniger Aufregung, als ich erwartet habe, und deutlich mehr Heiterkeit in den Gesichtern der Gläubigen, als es für eine solche ernste Krise zu erwarten gewesen wäre. Cincinnati war eines der Hauptzentren der Milleriten im Westen. Und dieses Treffen dürfte nicht anders gewesen sein als an anderen Orten. Und 1500 Milleriten müssten auch ein Querschnitt gewesen sein, groß genug, um die Realität abzubilden. Der Reporter kam mit der Erwartung, die Menschen in Gewändern gekleidet zu sehen, aber er sah nicht eine einzige Person mit Gewändern gekleidet. Und daher schlussfolgerte er, dass auch die Waggonladung voll mit diesen Gewändern eine Verleumdung gewesen sein müsste. Der 22. Oktober 1844 war vielmehr die Stunde, in der die Gegner der Bewegung für Aufsehen gesorgt hatten und nicht die Milleriten. So hören wir aus einem Bericht von Cincinnati. Und da heißt es, An einem Ort wurden die Prophetien der Offenbarung in einer gewagten und gotteslästerlichen Weise nachgeahmt. Und jetzt wird berichtet, ein großer Festzug stolzierte in dieser Nacht über die Straßen. An der Spitze ging ein in einer grotesken Weise gekleidetes rotes Pferd voraus. Eine Trompete verkündigte, siehe, er kommt. Dahinter folgte ein mit einer weißen Robe gekleidetes Pferd, welches Christus darstellen sollte. Dahinter ritten eine große Anzahl weiterer weißer Pferde, die ebenso in weißen Roben gekleidet waren und mit verschiedensten Instrumenten ausgestattet waren und alle Arten von disharmonischen Tönen erzeugten. Dieser Festzug war so empörend, dass die zivilen Autoritäten eingeschritten sind und ihn gestoppt haben. Das heißt, die Polizei musste nicht die Milleriten stoppen, sondern die Polizei musste eingreifen, um die Spötter zu stoppen. Letztlich trieben sie nicht nur ihren Spott mit den Milleriten, letztlich trieben sie ihren Spott mit dem Gott des Himmels.